Jumpscare FM, der Podcast über Horrorfilme.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde schauderhafter Schauderfilme oder gruseligen Gruselstreifen. Ich bin der Flo und ich begrüße euch zur allerersten Ausgabe des neuen und hoffentlich eures zukünftig liebsten Horrorfilm-Podcasts, namentlich Jumpscare FM. Und da ich Bock auf Horrorfilme habe und auch noch sehr viele andere Menschen da draußen Bock auf Horrorfilme haben, habe ich mir gedacht, ich nehme mir einfach mal zwei Stück, so random, und lade die dazu ein, hier mit mir über via Podcast über Horrorfilme zu sprechen. Das sind zum einen die Jen. Hallo Jen.
Hi, ich freue mich voll.
Sie freut sich voll. Und zum anderen den Markus. Hallo Markus.
Hallo da draußen.
Genau, und wir drei werden jetzt in naher Zukunft regelmäßig über die gruseligsten Filme überhaupt oder auch der Vergangenheit, der vielleicht sogar Zukunft sprechen, weil wir einfach schauderhafte Schauderschinken mögen.
Ja, schauderhafte Schauderschinken klingt gut.
Ne? Ja, schauderhafte Schauderschinken. Besser als der schauderhafte Schauderschinken, den du 3 Wochen lang in der Kühlschrank liegen lässt und der dann halt einfach wirklich nur noch schauderhaft ist.
Ja, das ist so dann wirklich gruselig.
Genau, stellt euch doch mal gerne vor, wer ihr denn eigentlich seid und wie ihr zu Horrorfilmen gekommen seid. Und da würde ich mal sagen, Jen, komm, Ladies first.
Oh Gott, jetzt muss ich auch noch anfangen hier, Leute. Das ist das Gruseligste jetzt am ganzen Podcast. Ja, hi erstmal. Ich bin Jen. Ich freue mich mega, dass wir diesen Podcast auf jeden Fall auf die Beine stellen und jetzt starten. Weil Horror, also ich weiß gar nicht, ich könnte gar nicht sagen, wann ich keinen Horror geschaut habe. Also das hat damals schon mit so 15, 16 halt angefangen, ne, wo man dann die ersten Filme geguckt hat, die man vielleicht noch gar nicht hätte schauen sollen. Wir kennen das alle. Und bis heute hat sich das durchgezogen. Also damals echt diese ganzen alten Schinken schon. Die ganzen Klassiker natürlich, Halloween, Scream, damit hat es dann angefangen. Klar. Aber auch sowas wie Jeepers Creepers zum Beispiel.
Someone behind you.
Genau.
Das hat sich mir dann so dermaßen ins Hirn gebrannt, dieser Song, ey.
Oh, hör auf. Richtiges Trauma damals gehabt als Kind, ey. Naja, aber das hat sich dann natürlich einfach irgendwie so durchgezogen, also, ja.
Sehr gut. Also, Horrorfilm-Fan von der ersten Minute an und ich glaube, bei dir sieht es nicht anders aus, Markus, oder?
Ja, bei mir war es sogar noch ein bisschen früher, muss ich sagen. Ich war etwa 11, 12 und da hat mir meine Halbschwester, die viel älter ist als ich, hat mir dann Bücher gekauft. Das war Gänsehaut von R.L. Stein.
Goosebumps. Ja.
Genau, Goosebumps hieß das im Original. Und dazu gab es dann auf RTL 2 die Serien dazu. Also da wurden dann praktisch diese Bücher teilweise verfilmt. Genau, da war dieses ikonische Intro, wie R.L. Stein da in New England irgendwo auf einem Hügel steht und aus seinem Koffer fallen die Notizzettel zu den Büchern raus und so. Das war schon sehr geil. Damit hat es angefangen eigentlich. Also es war sehr jung und die waren ja auch recht jugendfreundlich, diese Filme, diese Serien. Ich hatte aber jahrelang Albträume von einer spezifischen Folge, muss ich dazu sagen.
Die mit der Puppe in der Schule?
Nee, es war die Puppe, die mit den roten Augen hieß das.
Oh,
irgendwas.
Ich weiß genau, welche du meinst.
Und das war, die Handpuppe, das war eine,
ne? Das ist die Handpuppe.
Nee, das war keine Handpuppe. Das war eine Alarmanlage in einer Wohnung und die hatte so 2 rote Lichter und da wurde gesagt, dass da das Kind irgendwie ein Gesicht sieht, das ihn mit roten Augen anstarrt. Und die haben dann gesagt, ja, das ist hier die Alarmanlage. Und dann war das wirklich so ein animiertes Gesicht, das dann auf den Zuschauer zukam. Und das hing mir ewig hinterher. Ja, und damit hat es so angefangen. Und dann natürlich die großen Klassiker. Ne? Also einer meiner ersten Horrorfilme war damals Shining und S.
Das ist aber schon stark so als erster Horrorfilm. S vor allem.
Ja, S war, also natürlich die alte Version mit Stephen Curry oder, ja genau, Stephen
Tim
Curry,
Tim Curry.
Tim Curry, Stephen Curry ist der Basketballspieler.
Stephen King, aber Tim Curry.
Genau, so.
Ja.
Und da hat das alles angefangen, also das war recht früh tatsächlich und das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen.
Ja, verstehe ich.
Ich muss sagen, jetzt wo du die ganzen, also ist ja kein Kinderhorror in dem Sinne, aber mir fällt gerade ein, kennt ihr Geschichten aus der Gruft noch?
Ja, natürlich.
Oh mein Gott, das habe ich gar nicht mehr in Erwägung
gezogen. Tales from the Crypt.
Ja, das war so stark, ne?
Für alle, die zuhören, das werden alles irgendwann mal Themen sein, wo wir wirklich mal über Goosebump-Folgen sprechen, dediziert, wo wir über Tales of the Crypt sprechen. Da gibt es ja auch diese Realverfilmung von Tales of the Crypt. Es gibt aber auch diese Zeichentrickserie von Tales of the Crypt. Also, da werden wir auf jeden Fall in naher Zukunft sehr viel oder mittelfristiger bis langer Zukunft werden wir sehr viele Themen haben, die hier wir beackern können. Aber um dieses Thema auch nochmal kurz aufzugreifen, wie ich eigentlich zum Horror gekommen bin, bei mir waren es weniger Filme, bei mir waren es am Anfang Spiele tatsächlich. Ich bin ich war 7 Jahre alt, als ich das erste Mal Resident Evil 1 gespielt habe. Und aus heutiger Sicht würde man sich halt total kaputt lachen, weil ein Resident Evil aus heutiger Sicht sieht ja aus wie so, das sind halt Blöcke, das sind halt so Pixelblöcke. Aber damals, Freunde der Sonne, ich sag's euch, damals war das der krasseste Shit unter dem Herrn. Und ich weiß noch genau, als ich zum ersten Zombie gekommen bin, da hatte ich mich so erschreckt, das war sogar noch vor der Schule, da bin ich extra früh aufgestanden, weil mein Bruder eine Playstation hatte und hatte sie in seinem Zimmer stehen. Ich bin hingegangen, hab die angemacht, hab vom Kumpel Resident Evil 1 ausgeliehen bekommen, hab's reingemacht, kam der erste Zombie, so schnell hab ich die Playstation noch nie in meinem Leben ausgemacht und war wieder unter der Bettdecke verschwunden. Und dadurch ist aber die Faszination an diesem Morbiden, an diesem Gruseligen entstanden und ich hab dann irgendwann aktiv wirklich danach geguckt, also als ich dann ein bisschen älter war, wirklich mal aktiv Horrorfilme zu schauen. Vor allem, ich kann mich halt noch ganz genau an diese Zeit erinnern, dass als das Internet angefangen hat, wir sind ja alle aus einer Zeit, der das Internet noch nicht existent war oder halt nur sehr am Rande mitbekommen haben.
Oh ja.
Und eines der besten Beispiele für mich war damals Blair Witch Project. Und das war damals so, dass mein Bruder hatte den gesehen und ich habe das halt nicht realisiert und er hat es halt uns so erzählt, wie so eine Lagerfeuergeschichte. Ihr kennt es ja, man sitzt am Lagerfeuer und erzählt sich halt so diese Gruselgeschichte. Und damals war das ja halt noch, das war ja so die erste richtig große virale Kampagne, also heutzutage würde man viral sagen, die in der Filmwelt vonstatten gegangen ist. Also das Blair Witch Project wurde so aufgebaut und so präsentiert, als wäre es echt passiert. So. Und das hat mein Bruder mir so erzählt, als wäre das halt wirklich passiert. Und das fand ich so mega faszinierend, dass ich seitdem her halt auch immer wieder nach solchen Sachen geguckt habe. Zum Beispiel auch das Remake von Texas Chainsaw Massacre war ja am Anfang auch so wie so ein Zeitzeugenbericht aufgebaut, wo die Polizei in den Keller runtergeht und das mit der Kamera aufgenommen hat. Und ich dachte mir so, ey, ohne Scheiß. Weißt du, ich war 14 oder 15 damals, als das Remake von Markus Nispel veröffentlicht wurde. Und ich halt echt, also ich habe das halt für bare Münzen genommen so. Heutzutage würde ich auch drüber lachen, aber damals war das so, oh, echt ohne Scheiß.
Aber das ist aber
die sind da in den Keller gegangen, what the fuck? Und dann am Ende dann,
Boah, das ist aber auch schon ein bisschen gemein, das als so Lagerfeuergeschichte so zu erzählen, als wäre das wirklich passiert.
Naja,
also
du musst dir aber sagen, zum Beispiel bei Blair Witch Project war das ja aber auch so, dass es halt lange Zeit so dargestellt wurde, als wäre es halt echt gewesen. Und
ja,
ich glaube auch aus heutiger Sicht, dass mein Bruder das damals noch nicht ganz wusste, weil selbst wenn du im Internet danach gegoogelt hast, wurde es ja so aufgebaut wie so ein Zeitzeugenbericht wieder, das ist halt hier und da, da findest du das und das. Und gerade aus Deutschland oder als Europa kannst du es ja nicht wirklich nachvollziehen, wenn in Amerika da irgendwie so eine Hexe da rumhext.
Ja,
war
und
das
besonders
nicht sogar?
Nee, mach du es.
Nee, du, okay. war das nicht sogar bei diesem Film bei Blair Witch so, dass die den Schauspielern halt wirklich kaum Skript gegeben haben und nur gesagt haben, ey, da und dahin. Ich glaube, die haben doch die Leute eingeladen und denen nicht mal erklärt, worum es so wirklich geht. Das war doch der Clou dahinter, dass selbst die Schauspieler nicht wirklich wussten, was abgeht.
Ich glaube, sie wussten, dass es halt dieser Film ist, in welche Richtung das gehen soll, aber so diese Elemente zum Beispiel, dass halt viele Sachen, wie wir sie im Film dann erleben, das war halt das war unscripted, das war halt nicht geplant.
Genau.
Die haben einfach nur gesagt, hey, hier, ihr müsst halt irgendwie das und das machen und währenddessen kann halt was passieren und ihr werdet es halt dann nicht, wir sagen euch nicht, was es ist, so. Und das gibt es bei manchen Situationen im Film halt tatsächlich auch so, dass ich glaube, jemand schreit, was ist das, was ist das, was ist das? Und dann die Kamera nicht hochgehoben wird, weil die halt alle irgendwie Angst hatten, die Kamera da hochzumachen. Und dementsprechend, ja, also der Film ist, glaube ich, halb scripted, halb non-script.
Ich glaube, der ist 90% non-scripted.
Ah, 90% sogar, okay.
Ja,
also ich habe da letztens einen Artikel dazu gelesen zu diesem Film, warum das so ein Meisterwerk geworden ist. Und das ist unglaublich. Zum Beispiel diese ganze Geschichte, die Vorgeschichte mit den verschwundenen Kindern und so. Das war ja einer der Teile, in dem sie die Bewohner dort von Burkittsville interviewt haben. Und diese eine Bewohnerin war tatsächlich ein Teil des Teams. Und die hat denen diese gesamte Lore dann so stückweise da eben gegeben. Und die sind dann in diesen Wald und haben sich da auch verlaufen. Und das Team ist dann hin und hat die sabotiert. Also die haben denen dann die Karten, da gab es Anweisungen für den jeweiligen Tag, was gemacht werden musste. Und einer der Schauspieler musste dann die Karte klauen und verstecken. Und das war dann diese Szene, wo die Karte auf einmal verschwunden war. Und die hatten richtig Panik. Und das Team hat denen auch täglich immer nur so Versorgungskisten mit Essen hingestellt. Und die haben das mit jedem Tag weniger werden lassen, sodass die halt immer gereizter wurden auch dann. Und zum Beispiel diese
Real-Life Squid Game.
Ja, und diese ikonische Szene, wo die in dem Zelt sitzen und dann von außen die Kinder oder was das ist, gegen das Zelt klopfen oder sowas.
What is this?
Das wussten die zum Beispiel nicht. Das waren tatsächlich einfach das Team, das sich nachts rangeschlichen hat und dann gegen das Zelt ist. Und das war den Schauspielern komplett unbekannt. Das war, also dieser Film hat die wahrscheinlich mehr gebrochen als das Publikum.
Ja.
Nee, das hat es halt auch so real gemacht dann am Ende. Also der war schon echt krass, der Film, ne?
Genau. Also ich glaube, Glaubhaftigkeit ist auch etwas, was halt bei heutigen Horrorfilmen sehr, sehr stark gegeben sein muss, damit du dich halt auch gruselst, sag ich mal. Alles, was von einem Jumpscare FM, abgeht, dass du dich halt auch wirklich gruselst, muss halt wirklich in der Realität verankert sein. Zum Beispiel solche Sachen wie Blair Witch Project ist ja etwas absolut Nachvollziehbares, weil alles, was wir zu sehen bekommen, ist halt echt unfassbar unheimlich, aber kann halt auch so passieren, dass halt irgendjemand an einem Zelt rüttelt und sowas. Es ist halt sehr in der Realität gefußt. Und da würde ich dann zum Beispiel sagen, auch, dass ein Film, der mich halt auch extrem begeistert hat bis heute und ich den auch echt wirklich gruselig finde, ist Paranormal Activity, was ja im Endeffekt die logische Weiterentwicklung von Blair Witch Project gewesen ist.
Ja, genau. Blair Witch Project und Paranormal Activity gehören ja beide zu den Found-Footage-Horror-Filmen.
Mhm.
Und das war auch so ein Meilenstein, also dieser Film. Ne? Also wir hatten klar The Blair Witch Project so als Pilotprojekt dieser Found-Footage-Sachen. Und dann kam ja aber eine lange Zeit nichts mehr.
Mhm. Na gut, Paranormal Activity wurde ja zu einer richtig langen Serie. Und Blair Witch Project 2 war ja was komplett anderes.
Ja, genau. Blair Witch Project 2, darüber, da wollen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen.
Da möchte ich auch drüber reden, aber das machen wir dann im Blair Witch Project Podcast, würde ich sagen, weil der...
In der nächsten Episode.
Für den möchte ich gerne eine Lanze brechen, tatsächlich. Aber da können wir dann drüber sprechen, wenn wir drüber sprechen.
Was zu meiner Schande muss ich tatsächlich sagen, ich habe Paranormal Activity nie geschaut, nicht einen davon, weil ich das immer so ungruselig fand. Weil ich mir dachte... Ich weiß nicht. Sind die wirklich gruselig?
Wirklich. So, nee, die sind die ersten beide. Zumindest die ersten beide, die würde ich dir jederzeit in die Gedärme empfehlen. Nee, halt, in die Gedärme legen. Ans Herz legen ist ja, ans Herz legen hört sich so komisch an. In die Eingeweide legen, so.
Okay.
Fair. Den dritten kann man auch noch schauen, auf jeden
Fall. Das weiß ich nicht. Ich habe nur die ersten zwei geschaut. Ich habe tatsächlich zu Hause bei meinen Eltern noch die Blu-ray vom zweiten Teil gefunden zuletzt. Und das fand ich dann tatsächlich sehr schön, weil das wirklich so ein Klassiker mittlerweile ist. Die sind ja auch schon über 15, 16 Jahre alt, die beiden.
Mhm.
Ja, die sind richtig alt, schon in der Zwischenzeit.
Sind die gut gealtert?
Ja.
Ja, absolut. Okay. Absolut. Okay. Absolut. Vor allem, mal kurz, war der dritte Teil nicht der Teil mit der Kinect oder war das der vierte Teil?
Das war der vierte Teil.
Das fand ich nämlich eine ziemlich geile Idee mit der Kinect tatsächlich.
Ja.
Den habe ich sogar im Kino gesehen. Das war der einzige, den ich im Kino gesehen habe.
Der hat dann tatsächlich auch noch mal ein, zwei Filme beeinflusst, die dann später kamen. Sowas wie Unfriend oder so.
Der Host.
Auch um Social-Media-Horror ging, das dann auch so aufgekommen ist im gleichen Stil.
Ja.
Das ist so absurd. So, weißt du, so eine Seance. Via Teams.
Ja, genau.
Stell dir vor, du bist Leute. So im Meeting mit deinen Kollegen und Kolleginnen und dann sagst du, komm, wir beschwören jetzt mal einen Geist. Und aber das ist auch geil, weil dann sind auch so Szenen dabei, wie dann halt einer besessen wird und seine Hand in den Mixer steckt. So. Das ist dann auch sehr, sehr amüsant.
Das war traumatisch, als ich das gesehen habe. Da dachte ich mir, oh je, jetzt geht's aber los. Also da waren Szenen dabei, da dachte ich mir wirklich, na, kann man die so bringen? Aber die Frage stellen wir uns ja sowieso bei jedem Film irgendwie, habe ich das Gefühl.
Vor allem bei Horror, ne? Da packen die manchmal Sachen aus, wo ich mir auch denke, so Halleluja. Vor allem Terrifier muss ich immer kurz einwerfen, vor allem da. Da hat mich das echt extrem gewundert, was sie da alles durchgeboxt haben.
Ja, aber da muss man aber auch sagen, bei Terrifier, der ist halt auch wirklich so dermaßen over the top und Art the Clown ist eigentlich eine so absurd lustige Figur. Also wenn Freddy nach dem zweiten Teil halt weiterhin so ein richtiger Badass geblieben wäre, dann wäre er wahrscheinlich sowas wie Art the Clown geworden. Aber Art the Clown ist halt einfach, der ist so eine richtige Abrissbirne. Der macht keine Gefangenen. Ja. Also wirklich, also holla die Waldfee, kann man nur sagen. Also das ist halt wirklich so Top-Notch-Splatter schlechthin. Aber das wäre tatsächlich eine Frage an euch. Wie blutig darf denn bei euch ein Horrorfilm sein? Seid ihr offen für alles? Oder gibt es irgendwie so einen Schwellwert, wo ihr sagt, okay, bis dahin und nicht weiter? Weil ich muss nämlich sagen, ich habe ein paar Filme gesehen in meiner langen Zeit als Horrorfilmschauer, die ich bis heute nur ein einziges Mal gesehen habe und ich die nie wieder schauen muss. Und deshalb so die Frage, psychologischer Horror, was sind bei euch so die Grenzen? Gibt es etwas, wo ihr sagt, okay, Splatter nur bis zu einem gewissen Grad, oder was ist zwar bei euch so das Ding?
Ich glaube tatsächlich, bei mir ist das so, es gibt ja diese Grenze zu Trash-Horror,
okay,
wo es dann tatsächlich einfach so weird und over the top ist, dass es schon wieder fast lustig ist. Das ist voll okay, aber es gibt echt Themen, wo ich sage, das muss jetzt nicht sein. Ich weiß nicht, ob man das hier so ansprechen darf.
Nö, du kannst. Es gibt ja Filme, die landen auf dem Index, sind auf dem Index, aber du kannst zumindest sagen, dass die halt eine gewisse Grenze überschreiten, die halt einfach nicht gut sind. Also das kann man, denke ich mal, schon sagen. Du darfst sie nur nicht bewerten.
Da gibt es natürlich, da gibt es natürlich den Klassiker, wovon wahrscheinlich jeder Horrorfan schon mal gehört hat, Serbian Horror Movie.
Gibt's offizielle USK-Version, du kannst drüber reden.
Ja, stimmt, es gibt ja die geschnittene, ja, aber sowas wie die Uncut-Version oder so, ich weiß nicht, ob das halt manchmal dann wirklich sein muss.
Nee, muss nicht sein.
Also es gibt Grenzen, es gibt Grenzen, da frage ich mich auch, muss man jetzt wirklich überschreiten oder kann man das auch lassen? Aber grundsätzlich muss ich sagen, so, wenn es halt irgendwie sowas Richtung Trash-Horror oder so ist, dann ist es voll okay, wenn sich der Film dann echt nicht mehr ernst nimmt und wenn das dann auf so eine bestimmte Art und Weise halt auch behandelt wird. Nicht, dass die Themen dann so durch den Dreck gezogen werden, aber ich meine, ihr wisst ja ungefähr, was ich wahrscheinlich meine.
Ja, aber so Terrifier trashige, zum Beispiel, ne?
Ja, genau, Terrifier ist ein gutes Beispiel.
Das hat
es gibt ja Millionen von Trash-Horror.
Ja, weil Terrifier ist ja komplett over the top, also anders kann man es nicht sagen.
Genau.
Also wenn du von hinten mit einer Kettensäge penetrierst, dann musst du halt auch wissen, okay, jetzt ist halt ihr echt komplett landunter so.
ja.
Es war wahrscheinlich die brutalste Stelle, die ich jemals in einem Film gesehen habe, die Kettensägen-Szene im ersten Terrifier.
Ach so, die meinst du? Ich habe jetzt eigentlich die aus dem dritten Teil gemeint, weil ich die, ich weiß, was du meinst. Die aus dem ersten Teil, die ist auch sehr lustig. Das hört sich halt wirklich so echt krank an, wenn ich sage, ja, das ist lustig und so. Aber die Art und Weise, wie es halt dargestellt ist, das ist halt wirklich so völlig absurd.
Genau. Art der Clown, wie du schon gesagt hast, als Charakter, nimmt diesen ganzen extrem perversen, auch irgendwie mit seiner Art, so diese Ernsthaftigkeit raus. Und man merkt, dass es bei Terrifier, die wollen hier einen Trash-Horror machen. Und das ist auch so ein Ding, wo ich immer persönlich die Grenzen setzen würde. Es kommt drauf an, was ich jetzt von diesem Film erwarte. Erwarte ich, dass das jetzt ein Splatter-Spektakel wird? Ist das ein Trash-Horror? Wie ernst nimmt sich dieser Film? Mhm. Was für Themen werden aufgegriffen? Wenn ich da jetzt einen Psycho-Horror-Film habe, dann erwarte ich da nicht, dass ich da viel Blut zu sehen bekomme. Wenn ich genau weiß, das ist jetzt ein Trash-Horror-Film, ich schaue jetzt Peter Jacksons Meisterwerk Braindead beispielsweise.
Gibt es auch in deutscher USK-Fassung, muss man dazu sagen.
dann weiß ich, was da auf mich zukommt. Und ich würde diese Grenze tatsächlich immer von Film zu Film unterschiedlich setzen oder immer neu ansetzen. Aber natürlich, wie du gesagt hast, Serbien-Film, das ist sowas, das hat Themen in sich, wo ich mir denke, das muss man nicht verarbeiten. Oder es gab früher auch diese Snuff-Filme, die dann irgendwie versucht wurden, als Horrorfilme auszustatten. Ja, das ist nochmal was ganz anderes. Ne?
Also Snuff-Filme sind ja absolut, Snuff-Filme sind ja auch, das sind ja keine Filme, das ist ja Folter, das ist ja.
Ja, genau.
Das hat ja nichts mit Horrorfilmen zu tun. Das ist ja wirklich purer Sadismus und Mord halt. Punkt.
Ja.
8mm kann ich übrigens empfehlen. 8mm mit Nicolas Cage, das war tatsächlich so für mich die erste Berührung, die ich mit der Thematik Snuff-Filme hatte. Ist zwar kein reinrassiger Horrorfilm, aber so ein Psycho-Thriller. Und ich finde, Psycho-Thriller kann man auch so ein bisschen in die Horrorrichtung reinstecken, würde ich fast schon sagen.
Ja, doch, durchaus.
Denk ich auch. Ich finde, der Übergang ist ja immer fließend, so zwischen Thriller und Horror. Es kommt ja immer dann, wie gesagt, verschiedene Themen werden angesprochen und manche haben halt eben Angst davor, manche haben Angst davor. Und alles, was irgendwie mit Ängsten spielt, kommt meiner Meinung nach in das Horrorgenre mit rein. Ja, das deswegen sind das auch Thriller.
Ja, zum Beispiel Spiders, Spinnenhorror oder Tierhorror, gibt's ja auch vieles so.
Ja.
Apropos Psychothriller, jetzt mal so die Frage an euch, liebe Freunde. Kennt ihr eigentlich so den, was ist der, also sagen wir mal, aus award-technischer Sicht der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten?
Aus award-technischer Sicht?
Mhm. Oh, jetzt muss ich zu meiner Schande tatsächlich mal
wieder
gestehen.
Ich würde tatsächlich Shining sagen.
Jen?
Ja, ich hätte es auch, ja, okay.
Ist nicht schlecht.
Gut, ja.
Kann man tippen, aber nee, tatsächlich nicht. Es ist Silence of the Lamb.
Ach.
Der hat tatsächlich die fünf,
stark, ja.
Der hat tatsächlich die fünf großen Oscars gewonnen. Ich glaube, bester Film, bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller und ich glaube, bestes Skript und noch irgendwas. Also so die Big Five, wie man das so schön dazu sagt. Und viele würden sagen, das ist ja kein wirklicher Horrorfilm, aber es ist ein Horrorfilm, finde ich.
Das ist definitiv ein Horrorfilm.
Das ist so ein psychologischer Horror, ne?
Genau, klar. Das ist psychologischer Horror. Es ist teils Krimi, teils Thriller, teils Horror. Also das ist wirklich alles, dieser Film. Und wenn man alleine diese 20 Minuten, die Anthony Hopkins in diesem Film zu sehen ist, alleine nimmt, dann versteht man auch, warum er diesen Oscar gewonnen hat. Mhm. Dieser Mann hat damit die Darstellung von psychotischen Serienmördern auf Jahrzehnte geprägt. Und das ist doch purer Horror, meiner Meinung nach.
Ist aber auch ein verdammt guter Film, muss man sagen. Jodie Foster als Clarence, wie heißt sie?
Clarice Starling.
Ja, Clarice Starling war es, genau. Ich habe tatsächlich das letzte wieder die Bücher in der Hand gehabt. Auch Roter Drache. Fand ich auch ganz amüsant, muss ich sagen. Wobei die Filme danach und davor, die waren alle eher so, ja. Wobei ich den allerersten den allerersten Red Dragon, die Originalverfilmung, habe ich noch nicht gesehen. Die muss ich irgendwann mal nachholen.
Ist das, ich kenne nur die mit Ralph Fiennes.
Ja, genau, das ist aber die Neuverfilmung tatsächlich. Es gab auch schon mal davor eine Verfilmung des Buches, aber die habe ich nur so am Rande tangiert bekommen.
Ah, oh, da muss ich mir die auch mal anschauen. Die kenne ich nämlich überhaupt nicht.
Wir müssen uns eine Watchlist machen, Leute.
Ja, wir werden auch eine Watchlist haben. Also wir können einfach auch mal gerne, oder ich kann zumindest mal darüber sprechen, was eigentlich so der Plan von diesem Podcast sein wird, abgesehen davon, dass wir über Filme halt reden. Wir haben uns ja alle zusammengefunden, also mit Markus habe ich zum Beispiel auf der Gamescom darüber gesprochen, hey, weil er kommt, also ich treffe ihn und er so, ja, ich war gerade beim Termin mit Hellraiser, dem Hellraiser-Game, und er war halt Feuer und Flamme, und dann habe ich wieder festgestellt, ach, fuck, wie geil ich eigentlich Hellraiser finde und wie gerne ich mit jemandem über Hellraiser sprechen würde. Und bei Jen, bei dir weiß ich sowieso, dass du verrückt bist, von dem her.
Das nehme ich als Kompliment, Dankeschön.
Dem habe ich gedacht, hey, komm, ohne Scheiß, ich will einen Horrorfilm-Podcast machen. Und da habe ich Markus gefragt, und dann habe ich gedacht, hey, ob wir zu dritt, wäre es noch geil. Und dann habe ich Jen dich gefragt, weil wir einfach auch mal eine weibliche Perspektive gerne in diesem Podcast drin haben, oder ich gerne haben möchte. Und ich dich auch sehr schätze und auch sehr mag. Und dementsprechend war das einfach die Konstellation, die sich so ergeben hat. Und dementsprechend werden wir hier in naher Zukunft einfach mal aktuelle Filme, alte Filme bequatschen, so wie wir Bock haben. Wir werden jetzt nicht sagen, okay, nächste Folge kommt das, übernächste Folge kommt das. Und in Episode 4 reden wir dann über, Toxic Avenger. Das ist alles voll spontan. Wir schreiben uns immer zusammen. Wir sagen, hey, wir haben Bock auf diesen Film. Wir wollen über diese Filmreihe quatschen. Das kann mal ein kurzer Podcast sein, der eine Dreiviertelstunde geht. Das kann mal eine längere Podcast-Serie sein, die aus zwei Episoden besteht. Wenn wir zum Beispiel über, ich weiß schon, dass Gender auf jeden Fall drüber sprechen möchte, die Scream-Reihe sprechen und auch über
Say no more.
Und auch über Freitag, der 13., weil Scream mittlerweile auch 7 Filme hat oder 6 Filme und der 7. kommt, glaube ich, nächstes Jahr.
Ich glaube, dieses Jahr. Stopp, dieses Jahr das ist geflunkert. Ich
der 6. kam dieses Jahr raus.
Ja, und ich meine, Halloween oder so kommt, glaube ich, dieses Jahr doch einer, oder nicht?
Nee, Halloween ist erstmal tot.
Warte mal, irgendwas kommt aber im Oktober, meine ich. Bin ich jetzt falsch abgebogen?
Conjuring läuft heute. Conjuring läuft aktuell. Conjuring.
Ja, den habe ich schon gesehen, aber warte mal.
Ja, da können wir auch mal in Zukunft, genau. Aber auf jeden Fall, wenn wir über Serien sprechen, ist es halt immer relativ schwierig, weil ich kann jetzt nicht einfach 6 Filme in einen Podcast packen. Das würde dem Film nicht gerecht werden. Und dass wir dann halt sagen, okay, hey, wenn wir über Freitag der 13. sprechen, das sind 8 Filme oder 9 Filme, wenn du Freddy vs. Jason noch mit dazu nimmst und dann noch das Remake von Markus Nispel mal wieder, dann kommst du halt auf eine sehr lange Strecke, und die wollen wir dann einfach auch entsprechend gebührend aufnehmen und halt auch natürlich besprechen. Und dementsprechend werden wir in Zukunft wirklich über alles, was das Horrorgenre zu bieten hat, sprechen. Und ich möchte tatsächlich an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal ankündigen, dass wir auf jeden Fall über Hellraiser sprechen werden. Weil einer der Titel, über die wir uns ausgetauscht haben, wie dieser Podcast heißen könnte, war ja tatsächlich Hellraiser Radio, den ich immer noch fantastisch finde. Und dementsprechend, ich habe auch tatsächlich mit Hellraiser, die ersten beiden Filme, habe ich auch die einzige und bis heute meine absolute Lieblings-Filmfest-Erfahrung gemacht. Oder nicht die einzige Filmfest-Erfahrung, aber so eine Filmfest-Erfahrung gemacht, die ich bis heute absolut cherische, im Englischen würde man sagen. Also wohlig warm in meine Eingeweiden liegen habe. Und dementsprechend Hellraiser wird ein Thema sein und dann natürlich über alles, worüber Jen und Marco auch Bock haben zu sprechen.
Ja, definitiv. Ich habe es schon von Anfang an geschrieben. Wir müssen über Sci-Fi-Horror zum Beispiel auch sprechen. Ja, das ist eines meiner absolut liebsten Themen.
Aber ich kenne nicht so viele Horrorfilme, die in der Dusche spielen. Seifenhorror.
Okay. Ja,
sorry. Also meine Wortwitze sind auch Horror, aber halt Horror für die Ohren.
Cancel, direkt abgesetzt.
Ja. Machen jetzt nur noch Jen und Markus alleine.
Ich finde es ungerecht, wie schlecht immer wieder Event Horizon betitelt wird.
Na, der ist doch gut.
Ja, ich weiß, aber er hat 35 auf Metacritic.
Er ist auch dumm, aber er ist gut.
Das ist ein super Film, das ist einer der besten Horrorfilme jetzt aller Zeiten.
Also,
die Aliens-Reihe zählt da auch dazu, ne?
Ja, also,
aber nur bis Teil 3.
Verstehe ich vollkommen, aber
wobei,
gibt da genügend Sachen.
Ja, also Covenant und so, die kannst du schon angucken, aber Teil 4 finde ich ja absolut widerlich.
Den kann man auch einfach rauslassen, da verpasst man nichts von der Story. Also,
ja, aber das führt mich tatsächlich mal auch zu der Frage, weil das wird natürlich immer wieder Thema sein und wir werden wahrscheinlich immer wieder unsere Meinung auch ändern, aber Stand jetzt, liebe Freunde und Mitplauderer, Jen, ich fange bei dir wieder an. Was ist dein Lieblingshorrorfilm?
Boah, ist natürlich Scream. Was soll ich sagen? Ja, sicher. Okay. Der OG. Oh, ich war ja auch jetzt, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, weil da auf der Weekend of Hell und da war Skeet Ulrich. Oh mein Gott, Leute, es waren Träumchen.
Und du hast dir ja auch ein tolles Kostüm bestellt, habe ich gesehen.
Na sicher. Und Leute, übrigens für die Mädels, die hier zuhören, wir müssen auf jeden Fall eine Top 10 die heißesten Slasher- und Killer-Liste machen.
Wow.
Sorry an die Herren der Schöpfung, aber das muss passieren. Keine Diskussion, period.
Ja, okay, pass auf, dann kann ich dir meine weibliche Killerin auf die Platz 1, gibt es nur eine Nummer 1, die ich da setze. Und zwar Samara Weaving aus nicht Stepsister, sondern wie heißt das denn? Nicht Kindergartner, wie heißt, Babysitter. Hier, Samara Weaving.
Der war stark.
The Babysitter. Das ist die Slasherin Nummer 1 und fertig.
Ach, den habe ich richtig gefeiert, der war gut.
Ich habe aber nur den ersten bisher gesehen.
Der zweite war aber auch ganz okay. Also, der erste war schon ein bisschen stärker. Aber.
Markus, wirst du merken, dieser Podcast wird dich dazu bringen, dass du viele, viele Filme gucken wirst.
Ja, und besonders sind das halt auch dann, also was ich jetzt schon raushöre, es sind halt Horrorfilme, ist eine Richtung, die ich normalerweise nicht gucke. Denn ich gucke eigentlich so diese Psycho-Sachen. Ich bin ein riesiger Lovecraft-Fan beispielsweise.
Ja.
Und bin da auch in der, kurze Eigenwerbung, in der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft aktiv. Na? Und wo wir ja auch immer wieder Veranstaltungen machen. Und das ist halt eigentlich so mein Terrain, auf das, aus dem
ich komme. Cosmic Horror.
Genau, der Cosmic Horror. Aber so typische Slasher lasse ich normalerweise außen vor. Denn da ist mir meistens, nicht bei allen, ich möchte da jetzt auch mal, meistens die Story doch zugleich zu dem letzten Slasher, den ich gesehen habe.
Ja, aber da werden wir dich dazu zwingen, wirklich über deinen Schatten zu springen, weil du wirst auf jeden Fall eine Menge Spaß haben mit 8 Freitag der 13. Filme, die alle gleich sind, aber halt einfach, aber bis auf der erste und der zweite, muss ich sagen.
Den ersten habe ich gesehen.
Super. Aber du wirst so viel Spaß haben, weil die halt einfach, ich habe so ein Bild, Jen. Ich habe so ein Bild von Markus vor mir. Wie er so, weißt du was, ich so, okay, weißt du was, wir reden nächste Woche über Freitag der 13. Dann sehe ich so Markus, wie er auf der Couch sitzt und mit jedem Film dümmer wird.
Er quält sich richtig da durch, bestimmt.
Und am Ende des... Oh, Jason Takes Manhattan ist so... Oh Gott, nein!
Freddy vs. Jason muss
ich auch geil. Der ist aber geil.
Den hab ich gesehen, weil ich ein Freddy Krueger-Fan bin.
Ich auch.
Okay, ja. Das hat wieder 500 plus Aura-Punkte gegeben jetzt an dieser Stelle.
Ja, nee, aber dann ist, ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil dann wirst du auf jeden Fall eine Menge Neues entdecken. Das wird zum Beispiel für mich nicht der Fall sein, weil ich wirklich alles gucke. Also ich gucke jegliche Art von Horror, Cosmic Horror zum Beispiel, Beyond the Void, The Void itself, dann The Thing from Beyond, Reanimator natürlich und dann halt auch Klassiker natürlich wie In the Mouth of Madness von Carpenter und solche Sachen. Also ich gucke alles und Slasher natürlich. Ich habe Jen, die habe ich ja schon geschickt. Ich habe hier zum Beispiel die Freitag der 13. Collection stehen mit 8 Filmen und dann habe ich mir noch Freddy vs. Jason und Jason X bestellt. Das heißt, ich habe alle 10 Freitag der 13. Filme hier stehen. Und ich bin bisher, also in meinem Rewatch nicht über den ersten hinausgekommen bisher, aber das werde ich natürlich dann machen, wenn wir dann an diese Filme kommen oder über diese Filme sprechen wollen.
Ja, sehr gut. Übrigens, Frage in die Runde, hat jemand von euch Black Phone gesehen? Weil ich habe mich wieder daran erinnert, diesen Oktober kommt nämlich Black Phone 2 raus und ich habe den ersten noch nicht gesehen tatsächlich.
Ich fand den überraschend gut.
Das ist der Film mit Ethan Hawke, oder?
Ja, genau.
Okay, den habe ich noch nicht gesehen, sehe ich immer wieder auf meiner Watchlist, da ist er drauf, da geht's ihm gut und mehr habe ich damit noch nicht gemacht.
Nee, den fand ich erstaunlich gut, ich habe den sogar im Kino gesehen, auf Deutsch, muss man dazu sagen, also ich gucke eigentlich alles im O-Ton, selbst japanische oder italienische Horrorfilme, aber ich fand den sehr unterhaltsam, den kannst du so wegsnacken, so, weißt du, das ist jetzt nicht so der große, mega, Achtung, ich muss jetzt aufpassen, mir Notizen machen, Film, aber du wirst, denke ich mal, so unterhalten sein. Das ist so ein Film der Marke Thanksgiving und A Clown in a Cornfield.
Oh, okay, ja. Ich hatte nämlich den Trailer zum zweiten jetzt im Kino gesehen, wo ich Conjuring geguckt hatte und der sah echt richtig stark aus, muss ich sagen. Und ich sehe auch tatsächlich immer wieder so Snippets und kurze Videos auf TikTok zu dem ersten Teil und es sieht schon ganz nett aus, aber
ist ja... Guck ihn dir an, nicht, also kann ich empfehlen, den kannst du schnell wegsnacken so.
Okay, der kommt auf jeden Fall auch noch auf die Liste.
Also Markus, bei dir, was ist dein Lieblingshorrorfilm? Wenn du jetzt so Event Horizon sagst, dann müssen wir uns unterhalten.
nein, tatsächlich nicht. Ich habe gerade noch mal überlegt, es ist die und die Wahl war zwischen zwei Filmen aus den 80ern, aber es ist auf das Ding von 1982 gefallen.
Jetzt wollte ich gerade raten, lass mich raten, weil du aus den 80ern sagst, dann hätte ich ja gesagt, okay, wahrscheinlich das Ding aus einer anderen Welt von Carpenter und was aus den 80ern, was gibt's denn noch? Was wirklich
sagst,
Shining halt. Ah, nee, Shining ist 70er, glaube ich.
Nee, das andere wäre ein italienischer Film gewesen.
Zombie 2.
Nein.
Ein Zombie hing am Glockenseil.
Genau, ein Zombie hing am Glockenseil.
Ja, also Dawn of the Dead.
Ja, Paura nella città dei morti viventi. Das wäre die zweite Wahl gewesen. Das ist auch ein sehr schöner Film, aber ist heute fast nicht mehr schaubar, wenn man ihn sich anschaut.
Ja,
aber
es hat ein Stück Filmgeschichte so, ne?
Ja, aber wenn man heute The Thing einlegt, dann weiß man, worum es geht. Und ich war auch sehr froh, dass das Prequel, das dann später gedreht wurde, auch recht gut gelungen war und die Geschichte erweitert hat. Also die beiden zusammen, da hat man einen schönen Abend. Das einmal, was aber auch dann störend ist, weil das Remake oder das Prequel heißt The Thing in Deutschland. Und der andere Teil, das Original, heißt The Thing International und dann kommt man ein bisschen durcheinander, aber wir kommen mit diesem komischen Titel Das Ding aus einer anderen Welt aus. Das ist auch, über Benennung in Deutschland von Filmen müssen wir ja gar nicht reden, das ist sehr lustig.
Nein, bitte.
Ein Zombie hing am Glockenseil ist immer noch ein fantastischer Titel. Also
Full Stop.
Oder Reha-M, es kam aus dem All.
Ja, nee, wirklich nicht. Also, nee.
An dieser Stelle aber noch mal eine Frage tatsächlich in die Runde. Weil,
ja, immer jederzeit.
Ich mir auch vorhin vor gefühlt 20 Minuten schon ein. Prometheus, Leute, da brauche ich mal ein Statement von euch, weil ich habe den Film gesehen. Ich muss sagen, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt, aber der ist ja echt stark diskutiert, ne?
Prometheus, ja. Ich habe den in einer sehr lustigen Konstellation gesehen. Und zwar habe ich zuerst Ted gesehen und dann Prometheus im Kino in Köln. Das war sehr unterhaltsam. Das war ein sehr unterhalsamer Abend. Und dann gab es noch ein Bucket von KFC. Also das ist mein Prometheus-Abend. Ich fand den unfassbar bildgewaltig. Also es ist einer der mit am besten aussehendsten Filme der letzten 20 Jahre, würde ich fast sagen. Die Bilder sind unfassbar geil in Szene gesetzt. Die Story ist so ein bisschen... Aber ich hatte auch damit meinen Spaß. Also ich bin da, glaube ich, nicht jemanden... Also ich bin jetzt nicht so der große Kritiker davon, aber ich kann mir auch... Ich weiß aber auch, warum Leute ihn nicht gut finden.
Ich kann es auf jeden Fall auch verstehen, aber manchmal denke ich mir, man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen, okay, hat der mich jetzt trotzdem unterhalten? You know what I mean?
Ja, klar, natürlich. Aber ich gucke auch jeden Trash und mag ihn.
Okay. Deine Meinung fällt schon mal raus dann durchs Raster.
Sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne.
Ich muss da sagen, ich bin da etwas vorbelastet, weil das Alien-Franchise, ich bin ein riesiger Fan des Alien-Franchises.
Deswegen kam ich drauf.
Kommt auf die Liste, kommt auf die Liste.
Und ich war so froh, als es dann hieß, es kommt eine weiterer Film aus dem Alien-Universum nach diesem vierten Alien-Film, den wir da hatten. Und dann kam dieser Prometheus und ich dachte mir, okay, was habe ich jetzt hier gesehen? Und dann dachte ich mir, was hat sich Ridley Scott dabei gedacht? Und irgendwie so, ja, da muss jetzt noch mehr kommen. Und dann kam noch mehr und dann war es nicht von Ridley Scott. Und dann war ich etwas.
Ich war etwas enttäuscht.
Ich muss aber ehrlich sagen, Prometheus, jetzt in Hindsight, finde ich so viel besser als Covenant. Also wirklich so viel besser, weil Covenant irgendwie ist. Also ich weiß nicht, was das für ein Film ist, aber ich finde ihn absolut fürchterlich. Also
Aber ja, ich bin auch ein. Also ich mag Prometheus sehr. Ich habe ihn auch im Kino gesehen und damals in. Ich weiß nicht, das war mein erster Film in Dolby Atmos, glaube ich. Und das war unbeschreiblich. Also wirklich, das war klasse, dieser Film. Ja, groß, ne? Film, vorne war Leinwand. Ja, ich habe gesessen und ich war sogar auf einer 0-Uhr-Premiere. Bei dem Film damals in Hannover war das, glaube ich. Und das war unfassbar. Mhm. Na, dieser Film. Und ich dachte, jetzt geht's wieder los mit dem Alien-Franchise. Endlich kann ich wieder alles abnerden und dann kommt nichts mehr.
Und dann kommt sowas.
Ja,
okay. Aber, uiuiui.
Man muss aber sagen, wir bewegen uns zumindest wieder in die richtige Richtung mit Romulus und Earth, die ja beide sehr gut angekommen sind wieder. Also ich glaube, du freust dich doch gerade als Alien-Fan, dürfte es dir gerade gut gehen, würde ich sagen.
Ich bin ehrlich, ich habe sie noch nicht gesehen.
Aber sie soll sehr gut sein, tatsächlich.
Ich war nämlich so vorbelastet von Covenant,
Dass
ich zu Romulus nicht ins Kino gegangen bin, obwohl mich der Titel sehr angesprochen hat, aber trotzdem, ich muss ihn noch schauen, aber das werde ich dann mal in Ruhe machen. Ich warte ja immer noch auf eine riesige Collectors Box mit allen Alien-Filmen, die irgendwie zum Franchise gehören.
Wird kommen.
Aber das wird noch dauern.
Weil Disney mag Geld.
Disney mag Geld, das stimmt wohl.
Nee, aber wird dir gefallen. Aber wenn du den anguckst, also Romulus, dann sag mir mal bitte, wie viel Aliens du darin erkennst.
Oh.
Es werden wahrscheinlich wenige sein, wenn du das so sagst.
Nö. Aliens, also nicht die Alien, also nicht der Xenomorph, sondern Aliens, der zweite Film.
Okay, na, da bin ich mal gespannt.
Genau.
Schreibe ich mir direkt nur mit auf.
War jetzt keine Kritik oder irgendwie was, aber sag mir einfach mal für dich als jemand, der dieses Franchise sehr liebt, wie viel du davon wiedererkennst.
Ja, das werde ich mir mal anschauen. Es kommt auf die Liste.
Ja. Aber so wie ich das jetzt raushöre, kann man auf jeden Fall auch sagen, du bist 100% Team Alien und nicht Team Predator, richtig?
Ganz schwer.
Let's hear it from the man himself.
Ich muss sagen, ich finde beide unglaublich faszinierend. Und ich habe diese Comics gelesen, die es dazu AVP, gab.
Ja. Oh ja.
Genau, die AVP-Comics. Und die bauen die beiden ja irgendwie in so einer Art Hierarchie auf, dass die Aliens gezüchtet sind von den Predators. Ja. Ich meine, die sind jetzt nicht mehr Kanon, diese Comics, ne? Weil
ja, der Film ist ja auch nicht Kanon.
Diese Filme gibt, genau, ja. Und also ich finde beide sehr gut. Ich muss auch sagen, dass die letzten Predator-Filme, also Prey war der letzte Predator-Film, den ich gesehen habe. Und den fand ich super.
Ja, das ist auch der allgemeine Tenor, wie ich jetzt bisher gehört habe.
Ja, also den fand ich klasse. Das war ein super Film. Das Gute an Predator ist, den kannst du in ein alltägliches Setting einbauen. Und einfach mal auf
zweiten
an. Neben der Arbeit mal ganz locker anwerfen.
Nee, und einfach mal in die, einfach mal in, auf die Menschheit loslassen. Weil es ist kein Alien, das irgendwie auf einem, auf LV-426 in dem Raumschiff da sitzt und jemanden infizieren muss, um die Raumstation da von Weyland-Yutani zu übernehmen. Sondern es ist halt eine weiterentwickelte Alien-Rasse, die sich fortbewegen kann und auch dieses ganze, diese ganze Prämisse, dass das irgendwie Jäger sind und dass die dann immer sich ihre Gegner holen und schauen, wer sind hier die besten Jäger, wie können wir uns beweisen. Das ist schon ein unglaublich interessantes Setting. Deswegen, ich denke, man kann die beiden gar nicht richtig vergleichen, denn das eine sind
Tiere,
das ist ein perfekter Organismus. Und auf der anderen Seite hast du Jäger. Also es sind zwei diametral zueinander stehende Konzepte von Aliens.
Nee, aber das stimmt auch so. Ja, man muss auch dazu sagen, das Alien ist natürlich auch Schweizer. Also da steht ja eh alles gegenüber neutral.
Ja, der frisst alles.
Ja, ja.
Nee, ich sehe das ganz genau wie du, muss ich ganz ehrlich sagen, Markus. Aber da ich ja der größte, Achtung, Arnold Schwarzenegger-Fan unter der Sonne bin, hat der allererste Predator immer ein ganz besonderes Stein im Herzen.
If it bleeds, we can kill it.
Das war aber nicht Schwarzenegger, das war Jesse Ventura, der Fun Fact, wie Arnold Schwarzenegger später auch Governor in den USA war. Das darf man nicht vergessen. Jesse Ventura, bekannt aus aus Wrestling, er war Wrestler tatsächlich.
Ist damit Predator der politischste Film aller Zeiten?
If it bleeds, we can kill it. Knock, knock. Stick around.
Ja, nee. Super Film. Also wirklich der erste.
Der erste Predator. Der erste Predator. Also ich würde sagen, die ersten beiden Aliens und der erste Predator sind, an die lasse ich nichts kommen aus den Franchises.
Ja, ich habe letztens noch mal den zweiten Predator geschaut.
Die waren auch beide richtig stark.
Der ist erstaunlich gut. Ich finde den erstaunlich gut. Also Jen, hier, guck dir mal bei Gelegenheit den Predator 2 an. Der ist erstaunlich gut. Mit Danny Glover, glaube ich.
Genau, Danny Glover in der Hauptrolle.
Ja, und es ist
too old for this shit.
Und es ist ein Predator in Suburban, also ein Predator in der Vorstadt.
In L.A., glaube ich.
Ja, genau.
Das ist sogar im Sommer. Ja.
Das klingt nach Spaß.
Das ist ein guter Film tatsächlich. Also für die damalige Zeit, für die damaligen Verhältnisse.
Nur beim Ende
ist der total underrated, meiner Meinung nach, aber den kann man heute auch noch gucken.
Beim Ende frage ich mich nur, wie viele Drogen sind geflossen so. Also.
Ja, ja. Das denke ich mir aber auch bei allen Predator-Filmen, die dann dazwischen kamen, bei den Alien vs. Predator-Filmen zum Beispiel.
Alien vs. Predator 1 hat so ein Guilty Pleasure für mich. Wobei, ich weiß nicht, Guilty Pleasure ist ja so ein Begriff, den finde ich ein bisschen schwierig, weil irgendwie hat jeder Film irgendwas, wo jeder irgendwie was findet und sich beschwert darüber. Aber ja. Ganz kurz, weil ich damit.
Übrigens, eine Folge auf jeden Fall. Logiklücken in Horrorfilmen, Leute, bitte. Oh. Das muss passieren.
Oh nein.
Ja, dann wieder so eine Top 5 oder so, wie wir teilen uns jetzt mal auf oder wir machen einfach das Licht nicht, bitte, ne, als kleine Randnotiz hier für uns alle.
Ja, oder hab Sex, ich hab jetzt Sex und dann bin ich tot.
Immer.
Übrigens,
das Pärchen stirbt immer.
Einer meiner absoluten Lieblingskills aus Freddy vs. Jason ist das Pärchen, das miteinander vögelt. Sie geht kurz ins Bad und Jason sticht erstmal ihn ab und dann klappt er das Bett wie so ein Sandwich zusammen und er ist halt einfach und er wird halt wie so ein Klappstuhl ineinander gepresst. Es ist so ein fantastischer Kill.
Ist das
ey.
So absurd, ne?
Richtig, richtig gut. Ja, können wir auf jeden Fall machen. Aber um noch ganz kurz und auch bei der Thematik zu bleiben, mein Lieblingsfilm, würde ich jetzt fast sogar schon sagen, ist Nightmare on Elm Street 1.
Oh, super. Wie Freddy sich hinter dem kleinen, dünnen Baum versteckt, ist die beste Szene in der Horrorgeschichte.
Nee, ich würde fast sagen, eine meiner absoluten Lieblingsszenen, die mir auch sofort in den Kopf kommt, ist die Kralle aus dem Wasser. Kralle aus dem Wasser. Und
Johnny Depp im Bett.
Und Johnny Depp, ja, oder nicht im Bett, eher gesagt.
Ja, genau.
Oh, der Film, ey, das war auch so ein Fiebertraum.
Ja, ist auch. Der zweite ist, das ist so lustig, es gibt ja eine Dokumentation, also wenn wir über Freitag der 13. sprechen, würde ich das natürlich, wenn wir über Nightmare on Elm Street sprechen, werde ich das natürlich sehr groß und breit reden, aber der zweite Teil, der gilt ja allgemein als der gayste, also der schwulste Teil der Serie. Das fand ich nämlich sehr amüsant, wie die halt über diese ganzen Inhalte aus diesem Film gesprochen haben in der Dokumentation. Und meinte, ja, wir haben halt extra lange Shots auf die Hintern von den Jungs da drauf gehalten. Wir lassen die in der Dusche gemeinsam auftreten und solche Sachen. Das fand ich dann schon sehr amüsant, dass die halt das auch wirklich so politisch damit reinbringen. Aber du kannst auf jeden Fall sehr vieles über diese Serie sprechen. Aber ich bleib dabei, Nightmare on Elm Street 1 ist mein Lieblingshorrorfilm. Auch wenn ich aus heutiger Sicht und je nachdem, worauf ich Bock habe, kann ich auch sagen, okay, hey, hier ist so Tanz der Teufel 2, ist fantastisch.
Oh, okay,
also
ja.
Evil Dead 2 finde ich unfassbar gut. Da gibt es so viele andere Sachen. Aber da können wir über alles sprechen, wenn denn die Zeit dafür gekommen ist.
Welchen Film ich eigentlich auch hätte nennen sollen, das fällt mir natürlich jetzt wieder eine halbe Stunde später ein, Until Dawn, Leute.
Das ist doch kein, also der ist gut, aber das ist doch nicht der beste Horrorfilm aller Zeiten.
Oh, ich fand ihn schon sehr stark.
Da habe ich nur das Spiel gespielt.
Nee, Thor hat überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun, tatsächlich. Na, guck dir mal Happy Death Day an, den finde ich da amüsantere.
Okay, aber ich muss sagen, Until Dawn fand ich schon sehr, sehr cool umgesetzt.
Ja.
Aber okay, ja, vielleicht nicht Lieblingshorrorfilm, aber von den neuen, also der.
Da wirst du angerufen.
Starkes Stück.
Da wirst du angerufen und guck dir lieber wirklich Beyond Death Day an.
Na gut. Kommt auch auf die Liste.
Nee, Happy Death Day, so rum.
Happy Day, ja. Ich wusste, was du meintest, aber irgendwie, ja, egal.
Ich hab mich versprochen, es tut mir leid.
Gedankenübertragung.
Das ist richtig.
Thema Happy. Habt ihr Smile 1 und 2 gesehen? Die fand ich nämlich auch sehr, sehr stark.
Eins, ja.
Nur den
2,
ersten.
Nein.
Auch nur den ersten gesehen. Ich habe aber gehört, der zweite soll gut sein.
Ja, ich fand den zweiten sogar besser als den ersten. Das passiert selten, finde ich, aber große Empfehlung hier an dieser Stelle.
Ja, also ich lese mir auch gerne die Wikipedia-Einträge zu der Story von Filmen durch, bevor ich sie sogar gesehen habe, tatsächlich.
Oder spoilerst du dich ja richtig.
Ja, aber das ist ja wurscht, also ist mir wurscht so im Endeffekt. Pass auf, ich mag das Ende von Smile 2, laut, so wie ich es gelesen habe, unfassbar coole Idee. Aber Smile 1 ist so generisch. Ich weiß nicht. Also Smile 1 ist halt so eine, verflucht und bla und. Ja. Naja.
Ja, das ist aber genau das, was ich gemeint habe. Es sind viele, besonders bei modernen Horrorfilmen, bei denen man die Story praktisch schon kennt.
Ja.
Also aber das ist. Ich meine, Horror ist immer noch das Genre mit der größten kreativen Freiheit, meiner Meinung nach, weil man sich halt jeden Mist ausdenken kann, um daraus einen Horrorfilm zu machen. Aber wenn ich dann eben den 10. Slasher sehe oder den 10. Film, wo sie ein Ouija-Board haben und irgendwie einen Dämon anrufen, ja, dann tut's mir leid, dann mache ich den wieder aus und denke mir, ja. Die Geschichte kennst du, am Ende überlebt einer und es gibt irgendeinen Exorzismus oder sowas. Ne? Also es ist manchmal leider sehr vorhersehbar, was in diesen Filmen passiert.
Ja.
Und deswegen überspringe ich auch einige dieser Filme sehr gerne. Außer es kommt dann mal was wie Longlegs oder sowas.
Oh ja, sehr gut.
Da war ich.
Ja.
Aber ich
Longlegs,
ja. Ich glaube, was dieses Slasher angeht oder diese ganzen Filme, die halt eins ums andere sind, da bin ich, glaube ich, also ich weiß nicht, Jen, ob du da auch so bist wie ich, aber ich gucke die mittlerweile halt hauptsächlich wegen den Kills und die sind ja, die unterscheiden sich ja immer. Und wie gesagt, so zum Beispiel dieses zusammengeklappte Bett-Sandwich aus Freddy vs. Jason, das hast du halt so davor noch keinem Freddy oder Jason-Film gesehen und das finde ich halt immer so amüsant. Oder zum Beispiel, es gibt ja auch dieser, auch ein ganz großes Thema, Torture-Porn, was mit Hostel aufgekommen ist und dann halt auch mit Saw weitergeführt wurde. Die guckst du ja nicht wirklich so wegen der Story, also die meisten nicht. Ich finde die Story absolut hilarious bei Saw. Die ist total bonkers und absolut bescheuert und John Kramer weiß sowieso alles 10-mal gegen den Wind vorher. Aber die meisten gucken die halt wirklich wegen den Kills und wegen den Fallen bei Saw zum Beispiel an. Und das verstehe ich halt auch voll und ganz. Ja. Aber grundsätzlich sind halt viele so, ja, Jason ist wieder da, Jason tötet Leute, Jason ist wieder weg. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche gleiche Stelle, gleiche Welle. So im Endeffekt. Das verstehe ich schon voll und ganz. Aber
genau das gleiche wie mit Halloween.
Ja, Halloween, genau. Genauso, Halloween und Freitag der 13. sind von ihrer Gangart sehr, sehr ähnlich. Scream wiederum macht das halt geschickt, weil es halt immer eine andere Art von Killer und andere Motivation gibt, die ich ganz cool finde. Zum Beispiel der vierte Teil hat eine sehr coole Motivation, die sogar heute noch aktuell ist. Und bei Freddy ist es ja sowieso, der will halt einfach nur die Leute umbringen und macht das halt mit einem fucking Nintendo-Joystick so. Das ist halt so, da denke ich mir halt auch so, okay, ist ja völlig absurd. Und ich glaube, das sind so diese Elemente, die du rauspicken musst, dass du dir halt, wenn wir über Freitag der 13. sprechen, lieber Markus, und du dir 10 Filme am Stück anguckst, dass du dir halt wirklich so dieses Cherry-Picking betreibst, weil wenn du da halt wirklich auf die Story gehst, dann kannst du nach dem dritten ausschalten und hast da alles gesehen, so im Endeffekt.
Ja, genau, deswegen, das ist es ja. Aber das ist auch ein großes Thema, was wahrscheinlich für uns interessant sein wird. Filme, die man nur anschaut, weil die Kills da absurd oder brutal sind, und ich glaube, ihr wisst, auf welche Reihe ich hinaus will, nämlich Final Destination.
Oh,
die haben nämlich alles nur auf dieser Prämisse aufgebaut. Die Story ist in jedem Film die gleiche. Wirklich, das ist von Anfang an bis zum Ende, das ist alles die gleiche Story. Es passiert exakt das Gleiche, nur auf andere Art und Weise.
Das ist richtig.
Und der Holztransporter, der eine ganze Generation traumatisiert hat, Leute.
Ja, mich genauso.
Ich fahre aber nicht hinter Holztransporter.
Es war einfach ikonisch. Und sowas will man ja von Horrorfilmen, dass man so einen Moment hat, woran man sich erinnert und dann sagt, so wie mit dem Bett-Sandwich, so, ey, weißt du noch, dieser Moment, also grandios.
Ich komm ursprünglich aus dem Schwarzwald und bei uns fahren ja ständig diese Holztransporter durch die Gegenden. Das hat mich tatsächlich, nachdem ich den zweiten endlich mal gesehen hatte damals, fand ich dann doch schon ein bisschen, wurde mir ab und zu mal ein bisschen mulmig im Magen. Und das Lustigste ist sogar daran, dass mein Großvater selbst Fahrer von solchen Baumstämmen gewesen ist.
Da schließt sich dann der Kreis.
Ja, hoffentlich nicht.
Ja. Und es gab da auch eine Zeit lang nach dem dritten Teil sind
Achterbahn,
die Mädels. Ja. Oh, ja, erst Achterbahn war so ein Ding. Alle haben komisch auf Jahrmärkte geschaut und bei mir im Jahrgang damals sind die Mädels oftmals nicht mehr ins Solarium gegangen.
Ich wollte gerade sagen, das Sonnenstudio, Alter, das war ja auch so eine üble Szene.
Das ist halt das Krasse an so einem Film, dass ich am Anfang dieses Podcast gesagt habe, so, dass viele Horrorfilme, wenn sie dich halt noch verängstigen, in der Realität fußen müssen. Und Final Destination ist halt das perfekte Beispiel. Ganz ehrlich, wie viele Leute haben damals, als der erste Teil rausgekommen ist, Schiss gehabt, ins Flugzeug zu steigen? So.
Ja.
Wie viele Leute haben irgendwie Partner? Ja gut, beim zweiten war es halt ein bisschen schwierig, weil du gehst halt ständig auf die Autobahn. Beim dritten aber zum Beispiel, ich bin jemand, ich gehe partout nicht, und das mache ich bis heute nicht, und das habe ich auch vor dem Film nicht gemacht, aber ich fahre partout keine Achterbahn auf einem Jahrmarkt. Das mache ich nicht so. Und dieser Film hat mich nur darin bestärkt.
Fairer Punkt, sehr, sehr fairer Punkt.
Ja, das ist so ein Ding, was auch diese jetzt mal eine ganz große Brücke schlagen, diese Faszination Horrorfilm ist. Du guckst es dir auf der Leinwand an und du bist vollkommen in Kontrolle.
Mhm.
Na, also du kannst aufstehen und gehen.
Ja.
Du kannst dir sagen, ich mach den Film jetzt aus, ich guck da jetzt nicht hin oder sowas. Und das sind Ängste, die eben in der Realität verankert sind, werden dir dort in einem kontrollierten Maß gebracht, dass du aber eben noch die Wahl hast, schaust du es dir an oder nicht. Und das ist auch so etwas, was dieses ganze Genre meiner Meinung nach so ausmacht. Na, wir haben Sachen, die aus der Realität kommen, die uns täglich passieren könnten. Ich meine, schauen wir nur mal hin, wie viele Unfälle es täglich auf unseren Autobahnen gibt oder so. Und da können wir das erleben, aber wir müssen es nicht erleiden.
Ja, Katharsis, Melancholie, alles, ja, das stimmt schon.
Ja.
Sollte auf jeden Fall auch nochmal eine eigene Folge werden, weil sehr, sehr großes und auch sehr, sehr interessantes Thema.
Absolut. Aber ich glaube, damit haben wir doch jetzt erstmal gute gute Grundarbeit vorgelegt für diesen Podcast, Jumpscare FM. Also Freunde, ich habe richtig Bock, mit euch über verschiedenste Horrorfilm-Themen zu sprechen, und ich hoffe, ihr auch.
Auf jeden Fall. Also ich gehe hier mit alleine schon aus dieser ersten Folge, in der wir jetzt mal ein bisschen das Thema angeschnitten haben, und nur um zu sagen, hey, hier sind wir, mit so vielen Notizen raus und so vielen Ideen. Also es tut mir leid, das wird ein Ewigkeitsprojekt.
Du, Jen und ich werden...
Ich habe schon Netflix in der Leitung hier, kein Problem, Leute, Staffel 2 ist uns sicher.
Jen und ich werden dich jetzt jeden Tag anschreiben und hast du Freitag der 13. 1 gesehen? Hast du Freitag der 13. 2 gesehen?
Ja.
Hast du Freitag der 13. 3 gesehen?
Ja. Ich fange heute Abend an.
Ich würde übrigens gerne, wenn wir über Halloween die Reihe sprechen, würde ich gerne über alle Filme bis auf den zweiten oder dritten sprechen. Nee, bis auf den dritten würde ich gerne sprechen. Weil der dritte müssen wir gesondert behandeln. Der dritte fällt nämlich aus der Serie raus und hat nichts mit Michael Myers zu tun.
Ah, okay. Ja, verstehe ich.
Genau.
Noch so ein Sonderfall übrigens auch für Scream, da gab es ja auch diese Serie.
Oh, ja, ja, ja.
Auch eine Zeitnotiz.
Ja, genau. Horror vom anderen Stern eher so. Mhm. Genau, Horrorfilmserien, das ist auch so ein Ding. Funktionieren für euch Horrorfilme in Serien? Das sind alles Themen, über die wir in Zukunft auf jeden Fall sprechen werden. Aber ich glaube, für heute, so eine knappe Stunde, das ist doch mal ein guter Anfang, würde ich sagen.
Das sehe ich auch so.
Genau.
Ja, jetzt wird erstmal Film angemacht, ja.
Perfekt, reicht. Ja. Bei mir gibt es jetzt auch gleich erstmal Verducci Valucci. Oder wie heißt der Film? Ein Zombie hing am Glockenseil?
Ich weiß es nicht mehr.
Okay, ja, da ist ein italienischer Panther.
Paura nella città viventi mortendi oder sowas.
Fantastisch, oder so. Genau. Nee,
Hilfe.
Den werde ich mir nicht angucken. Genau, aber auf jeden Fall, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr Lust habt mit mir dieses Projekt, das jetzt vielleicht ein bisschen Kraut und Rüben sich angehört hat hier in der ersten Folge, aber in Zukunft wird es natürlich ein bisschen mehr konstruiert sein, also wir werden uns schon an ein gewisses Skript dann halten und über Dinge sprechen, aber ich glaube, als Einstieg und uns kennenzulernen, ist das doch mal ein gutes Opening.
Das sehe ich mir genauso.
Auf jeden Fall auch lieben Dank und ich freue mich mega. Also Markus, du hast es ja gerade schon gesagt, es gibt so viele Themen. Also ja, mein Notizblatt ist voll.
Genau, wir werden ewig drüber reden können und ich habe richtig Bock drauf.
Alles klar, Freunde der Sonne. Dann bedanke ich mich ganz recht herzlich bei euch beiden und natürlich an alle da draußen, die uns ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Und ich wünsche mir für euch alle da draußen, dass ihr euch in Zukunft mit uns gruseln werdet, wenn wir hier bei Jumpscare FM über die neuesten, die ältesten und die unterschiedlichsten Horrorfilme sprechen werden. In diesem Sinne, ganz recht herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Bye, bye.
Jumpscare FM, der Podcast über Horrorfilme.